Deutschlandfunk. Der Tag.
Dass es im Winter kalt wird, das ist nichts Neues, ne? Nur wie gehen wir damit um? Seit dem Krieg in der Ukraine, steigenden Energiepreisen und der Sorge vor einer Energiekrise ging es in den vergangenen Wochen in der politischen und auch in der gesellschaftlichen Diskussion darum, ob Deutschland es sich eigentlich leisten kann und ob das klug ist, in so einer Situation auf Atomstrom zu verzichten. Ein sogenannter Stresstest sollte nicht nur Klarheit, sondern auch Ergebnisse bringen, und die sind seit gestern Abend da.
Die Atomkraftwerke, die beiden süddeutschen, können unter Extremszenarien vor allem einen Beitrag für die Netzstabilität haben. Deswegen halten wir sie in der Reserve und nutzen sie, wenn diese Szenarien eintreten.
Das schlägt Wirtschaftsminister Robert Habeck vor. 2 AKW im Süden von Deutschland sollen als Notreserve da sein, sollte es im Winter zu Worst-Case-Szenarien kommen, die im Stresstest durchgespielt worden sind. Das Motto erinnert etwas an: grundsätzlich ist vieles möglich, wenn es sein muss. Und deswegen ist es gut, wenn es einen Plan gibt, der greifen kann, wenn es nötig wird, auch wenn es gar nicht so weit kommen muss. Okay. Wie dieser Plan aussieht, das wollen wir uns gleich angucken. Außerdem geht es um die neue Verfassung, die eine Mehrheit der Chileninnen und Chilenen abgelehnt hat bei der Abstimmung am Wochenende. Dabei hätte sie die alte Verfassung, also die unter der Militärdiktatur von Pinochet entstanden ist, ablösen können. Das klingt erstmal widersprüchlich. Wir sprechen gleich über die Gründe. Sonja Meschke hat mein Name. Hallo. Ja, es könnte kritisch werden im Winter. Die Energieversorgung könnte an ihre Grenzen kommen. Zu diesem Ergebnis kommt der Stresstest der Netzbetreiber. Sie empfehlen mehrere Maßnahmen, um eine Energiekrise abzupuffern. Unter anderem sprechen sie sich dafür aus, die 3 verbliebenen Atomkraftwerke weiterlaufen zu lassen, also über das Jahresende hinaus. Ganz so wie empfohlen kommt es dann nicht. Wirtschaftsminister Robert Habeck will nicht 3, sondern 2 AKW als Einsatzreserve, so nennt er das, am Netz lassen, sollte es im Winter eng werden. Es ist also keine Laufzeitverlängerung, wie die Opposition oder auch der Koalitionspartner FDP das fordert. Aber es ist eben auch keine komplette Absage daran, eine sogenannte Streckung möglich zu machen. Wozu dieser Stresstest gut war und ob das jetzt auch noch ein Stresstest für die Koalition wird, das kann uns Ann-Kathrin Büsker aus dem Hauptstadtstudio einordnen. Wir klären aber erstmal, was Habeck eigentlich damit meint, wenn er von Einsatzreserve der beiden AKW spricht.
Ja, Neckarwestheim 2 und Isar 2, die sollen erstmal wie geplant zum 31. Dezember runterfahren, also vom Netz gehen, genauso wie der Atomausstieg das vorsieht. Aber für den Fall, dass sich jetzt die Realität zum Schlechteren wendet, also das heißt, wenn zum Beispiel die Atomkraftwerke in Frankreich vom Netz bleiben, wenn der Winter richtig kalt und richtig hart wird, wenn also genau das eintritt, was die Übertragungsnetzbetreiber im schlimmsten Szenario durchgerechnet haben, dann ist es möglich, diese 2 Kraftwerke ans Netz zurückzuholen. Das heißt, die bleiben jetzt sozusagen bis zum Frühjahr erstmal in Bereitschaft. Und sofern so ein Notfallszenario eintritt, werden die beiden Kraftwerke dann eben wieder hochgefahren. Das dauert allerdings ein bisschen. Atomkraftwerke sind definitiv komplexe Gebilde und überhaupt nicht flexibel. Kann 6 bis 7 Tage dauern, sagen Fachleute. Und wenn man das macht, wenn man die wieder hochfährt, dann sollen diese Kraftwerke auch erstmal am Netz bleiben, also bis längstens Mitte April 2023. Das ist zumindest Habecks Idee. Das ist dann also tatsächlich eine einmalige Sache, das wieder anfahren. Das ist jetzt nicht so, dass man die irgendwie flexibel zuschaltet, wenn man Strom braucht. Sowas kann man mit Atomkraftwerken schlicht nicht machen.
Also da gibt es nicht so einen On-Off-Knopf und dann Laufzeit und dann ist es wieder runter, sondern einmal entschieden, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann bleibt es aber auch erstmal eben bis zu dieser maximalen Laufzeit April dann am Netz.
Jo.
Okay. Lass uns doch noch mal ein bisschen genauer auf diesen Stresstest gucken, weil um den haben wir ja jetzt diese ganze Diskussion eben. Wir sind ja auch schon mittendrin. Vielleicht noch mal wirklich, um diese Basics zu klären. Also was sollte dieser Stresstest jetzt zeigen? Welche Aufgabe hatte der? Was für Szenarien haben die da überhaupt durchgespielt?
Ja, da haben die 4 Übertragungsnetzbetreiber, also TenneT, 50 Hertz, Amprion und Transnet BW, bestimmte Szenarien durchgerechnet und deren Auswirkungen auf die Leistungsbilanz des Netzes und die Netzsicherheit, also Netzstabilität. Es gab 3 Szenarien. zum Beispiel mit einer bestimmten Leistung französischer Atomkraftwerke am Netz. Im schlimmsten Szenario waren besonders wenig französische AKW am Netz. Das heißt, Frankreich hat viel Strom gebraucht, viel Strom auch aus Deutschland importiert. Außerdem sind in diesem Szenario die Steinkohlekraftwerke in Deutschland nicht ausreichend mit Kohle versorgt. Und viele Deutsche sind auf Heizlüfter umgestiegen. Also der Strombedarf auch hier hat sich nochmal erhöht. Und in diesem Szenario zeigt sich dann eben, aber auch in den anderen zum Teil, die Versorgungssituation wird im Winterhalbjahr in jedem Fall sehr angespannt. Problematischer ist aber tatsächlich noch die Netzstabilität. Da reichen unsere Potenziale nämlich nicht aus. Also auch nicht, wenn wir die AKWs im Streckbetrieb lassen. Die können dann nur ein bisschen aushelfen. Sie könnten aber durchaus dabei helfen, so das Ergebnis des Stresstests, Lastunterdeckungen zu vermeiden, also sozusagen zur Versorgungssituation beizutragen.
Lastunterdeckung heißt das? Das ist auch ein schönes Wort. Okay. Möchte aber nochmal auf ein anderes eingehen, was du auch gerade schon genannt hast, nämlich diese Netzstabilität. Hören wir ja auch ganz viel von. Was heißt denn das eigentlich genau? Warum ist die wichtig? Warum wird die immer wieder so herausgestellt?
Ja, unser Stromnetz ist inzwischen sehr komplex geworden und muss von den Netzbetreibern aktiv gesteuert werden, damit es funktioniert. Ich vereinfache das jetzt einfach mal für das Verständnis. Also inzwischen ist es ja so, dass in unserem Stromnetz nicht mehr nur große Kraftwerke hängen, die produzieren, also Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke, sondern Strom wird viel dezentraler eingespeist. Schwankungen in der Stromproduktion, die führen aber dazu, dass sich die Frequenz ändern kann, mit der der Strom im Netz übertragen wird. Diese Frequenz muss aber stabil sein, damit auch das Netz stabil ist. Und das heißt, die Netzbetreiber, die haben das Stromnetz die ganze Zeit im Blick und eben auch, wo wie viel Strom produziert wird und wo wie viel Strom gebraucht wird. Und wenn die jetzt feststellen, dass an einer Stelle weniger Strom eingespeist wird, dann können sie eben gezielt Kraftwerke dazuschalten, damit die Frequenz eben stabil bleibt. Redispatch ist da der Fachbegriff für. Und dafür braucht man eben flexible Kraftwerkskapazitäten, mit denen man das machen kann. Deshalb hier in Deutschland ja auch die Idee der Gaskraftwerke. Die kann man nämlich anders als Atomkraftwerke, wir sprachen ja gerade eben drüber, ziemlich bedarfsgerecht einsetzen und dann das Netz eben auf diese Art und Weise stabilisieren.
Das heißt, Netzstabilität und Versorgungssicherheit, das sind eigentlich zwei Sachen, die zusammengehören, weil das eine funktioniert ohne das andere nicht.
Du brauchst quasi genügend Strom, der produziert werden muss, um ihn gemäß des Verbrauchs auch verteilen zu können über das Netz, das eine gewisse Stromproduktion braucht, um stabil zu sein bei der Nachfrage, die auf der anderen Seite steht. Ist jetzt sehr stark vereinfacht, aber ich glaube, so kann man es
zusammenfassen. Ja, okay, wir wollen es ja auch verstehen am Ende, genau. Diese Netzstabilität, durch was könnte die denn dann gefährdet werden? Oder was macht sie unsicherer oder eben bringt sie in einen Zustand, wo man dann sagen müsste, also diese Versorgungssicherheit, die wir alle gerne haben möchten, die wir brauchen, die ist nicht mehr gewährleistet?
Also das Netz kann zum Beispiel dann instabil werden, wenn es sowas wie eine Dunkelflaute gibt. Das heißt, so ein Moment, wo weder Strom aus Photovoltaik eingespeist wird, noch aus Windenergie, dann braucht man Reservekapazitäten. Und davon müssen genügend zur Verfügung stehen, damit man das Netz eben auch gemäß des Verbrauchs stabil halten kann. Dann kann es aber auch sein, ein Problem für die Netzstabilität würde dann entstehen, wenn die französische Nachfrage nach Strom eklatant steigt, weil zum Beispiel ein harter Winter ist. Und in Frankreich wird enorm viel mit Strom geheizt. Das heißt, dort entsteht dann einfach eine enorme Nachfrage nach Strom, die irgendwie bedient werden muss. Wir haben ein gesamteuropäisches Stromnetz. Das heißt, Frankreich meldet einen hohen Bedarf an, der nicht gedeckt werden kann. Die Netze kommen nicht nach. Das Ganze stabil zu halten, haben wir ein Problem. Und das kann dann tatsächlich auch dazu führen, dass am Ende ein Blackout passiert. Also wenn die Frequenz im Stromnetz nicht mehr konstant gehalten werden kann, weil die Nachfrage nach Strom und die Produktion von Strom und die Durchleitung eben nicht mehr in Einklang zu bringen sind durch die Netzversorger. Ja, dann kann es ein Blackout geben, muss es aber nicht. Es gibt dann auch immer noch Möglichkeiten der Netzbetreiber dagegen zu steuern, zum Beispiel indem energieintensive Produktionen kurzzeitig ausgesetzt werden.
Warum ist denn jetzt eigentlich die Wahl ausgerechnet auf diese beiden AKWs im Süden gefallen? Wie wird das begründet?
Also es gibt eine praktische Begründung und ich würde aber auch sagen, es gibt eine politische Begründung. Mhm. Die praktische Begründung liegt im Netzausbau und in der Stromproduktion. In Süddeutschland ist es einfach so, dass der Netzausbau massiv hinterherhängt, ebenso die Produktion von erneuerbaren Energien. Gleichzeitig sitzen da aber eben viele energieintensive Unternehmen, die für ihre Produktion Strom brauchen. Das heißt, da saugt jemand ganz ordentlich als Verbraucher am Stromnetz, das aber nicht gut ausgebaut ist. Das heißt, hier ist die Netzstabilität einfach ein sehr großer Faktor. Insofern wird da argumentiert, hier lassen wir die AKW einfach sozusagen in Reserve, also machen möglicherweise einen Streckbetrieb dann zu einem späteren Zeitpunkt möglich, um die einfach als stabilisierende Faktoren noch da zu haben für das Worst-Case-Szenario. Norddeutschland hingegen, da ist das Netz ein bisschen besser ausgebaut. Es wird regional auch viel Strom aus Windkraft produziert, auch offshore. Das ist ja eine sehr stabile Quelle. Insofern hat man da in der Produktion einfach eine größere Konstanz. So argumentiert zumindest das Wirtschaftsministerium. Aber das Kraftwerk Emsland, das als drittes Atomkraftwerk ja im Moment noch am Netz ist, zum Jahresende dann tatsächlich stillgelegt wird, auch nach dieser Planung. Ja, das liegt in Niedersachsen und da wird Anfang Oktober gewählt. Und der niedersächsische Landesverband der Grünen, der hat sich ganz klar gegen eine Verlängerung und auch gegen eine Streckung ausgesprochen. Mhm. Und ehrlicherweise, Niedersachsen ist halt auch Herzkammer der Anti-AKW-Bewegung mit dem Wendland, den Protesten gegen die Endlage auch in Niedersachsen, also Asse, Schacht, Konrad, Gorleben. Insofern glaube ich schon, dass das auch eine politische Komponente ist, die hier seitens der Grünen eine Rolle spielt.
Wie schätzt du das denn eigentlich ein? Also wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf den Wirtschaftsminister, auf Robert Habeck. Er muss ja im Moment einfach auch mehrere Seiten bedienen. Also er hat einmal die Basis seiner Partei. Es gilt die Zusage, dass es keine Laufzeitverlängerung gibt. Andererseits muss er als Wirtschaftsminister eben auch dafür sorgen, dass die Energieversorgung abgesichert ist. Dann gibt es noch den Koalitionspartner FDP, die wollen mehr. Lindner fordert ja, dass die drei verbliebenen AKWs bis mindestens 2024 am Netz bleiben. Wie groß ist der Kompromiss, diese zwei AKWs jetzt als Notreserve einzusetzen? Wie groß ist dieser Kompromiss für Habeck? Oder ist es so das Motto, dass ich mache jetzt das, was notwendig ist, was politisch möglich ist?
Sonja, das waren ja super viele Fragen.
Ich weiß, es war sehr lang, aber es ist tatsächlich was, wo ich denke, das braucht man vielleicht auch so ein bisschen als Background. Aber ja, ich glaube schon, dass er sich in diesem Spannungsfeld wahrscheinlich doch bewegt.
Total, oder? Das ist gerade ein Spagat für ihn. Und das sieht man ja auch bei der Entscheidung, die Kohlekraft als Reservekapazität wieder hochzufahren. Da hat Robert Habeck ja auch sehr früh gesagt, dass das Klima da dann halt mal ein bisschen zurückstehen muss. Also das ist schon eine Zumutung auch für seine Partei. Dann der Bau von LNG-Terminals, auch wenn er da ja fokussiert ist auf die schwimmenden Terminals, die in der Partei, glaube ich, ein bisschen weniger umstritten sind als tatsächlich die stationären Terminals. Aber auch davon sind ja welche geplant. Also es wird eine neue fossile Infrastruktur tatsächlich gebaut in Deutschland. Lange Zeit waren die Landesverbände etwa in Schleswig-Holstein strikt dagegen, der Grünen, dass da ein LNG-Terminal hinkommt. Jetzt ist Brunsbüttel irgendwie ganz weit oben auf der Liste der Standorte und da kommt ein Terminal hin. Es sind Zumutungen für die Partei, gerade im Bereich der Energiepolitik. Und also Anti-Atom-Protest ist einfach absolute DNA der Grünen. Es hat sich auch abgezeichnet, die machen ja im Mitte Oktober eine Bundesdelegiertenkonferenz, treffen sich in Bonn und da gab es bzw. gibt es erste Anträge auch gegen eine Laufzeitverlängerung bzw. Streckung. Als ich letzte Woche geguckt habe, gab es drei Anträge dazu, zwei, die sich komplett dagegen aussprechen, gegen eine Streckung, einer, der zumindest einen Beschluss will, einer Bundesdelegiertenkonferenz. Also da ist schon Würze auch in der parteiinternen Debatte und die sind jetzt auch bemüht, die Grünen tatsächlich die Landesverbände, die Kreisebenen einzubinden in Diskussionen. Die versuchen auch digitale Foren zu ermöglichen, wo man in den internen, parteiinternen Austausch geht, um sich eben darüber auszutauschen, weil das für viele Grüne einfach jetzt schon auch eine Hausnummer ist. Das ist zwar, oder sagen wir anders, die Parteispitze ist jetzt zwar bemüht, das erstmal als schönen Kompromiss zu verkaufen, das ist ja quasi nur eine Streckung ist, wenn der Bedarf da ist und dass es ja nicht kommen muss. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben schon immer noch da, dass eine Streckung kommen könnte. Die ist ja nicht komplett vom Tisch. Die kommt nur vielleicht, aber es kann sie immer noch geben. Und ich glaube schon, dass das für viele Grüne einfach schwierig zu schlucken ist. Und du hast es schon angedeutet, klar, koalitionsintern. Die SPD ist nicht das Problem. Da gibt es jetzt auch schon die Ersten, die angedeutet haben, dass sie die Idee von Habeck eine super Idee finden. Aber klar, die FDP geht jetzt voll auf Kollisionskurs mit der Forderung nach der Laufzeitverlängerung. Und wenn man nach Niedersachsen guckt, da machen sie es jetzt halt auch zum Top-Thema des Landtagswahlkampfs. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen an diesem, also dass sie das als Vorschlag betrachten, sondern für die ist das die Lösung. Ich glaube, die FDP sieht das ein bisschen anders.
Ja, das denke ich eben auch. Deswegen ist das jetzt auch einfach nochmal ein Stresstest für diese Ampelkoalition. Mhm. Was glaubst du?
Ja, absolut. Also das sieht man jetzt ja schon in den ersten Wortmeldungen. Gestern, als die Pressekonferenz lief zum Stresstest, war ja angesetzt für 18 Uhr, ging dann ein paar Minuten später erst los mit den vier Übertragungsnetzbetreibern, Robert Habeck, und der hatte seinen Staatssekretär Patrick Reichen noch mitgebracht. Und schon um 18.30 Uhr hat sich Christian Dürr, der FDP-Fraktionsvorsitzende, nämlich auf der Fraktionsebene des Bundestages, hingestellt und hat ein Statement dazu gegeben. Da war die Pressekonferenz noch gar nicht vorbei. Ich glaube, da hatte Habeck sein politisches Statement noch gar nicht gebracht, weil die anderen erst zuerst geredet haben. Also sofort eine Reaktion der FDP zu dem Thema. Man sieht auch auf allen Kanälen, wie die betonen, dass das ihnen das nicht ausreicht. Also die gehen da schon ziemlich in die Offensive. Das ist natürlich jetzt auch, wie gesagt, alles ein bisschen überlagert durch den Landtagswahlkampf in Niedersachsen. Man muss sagen, da geht es für die FDP gerade um echt viel. Die bisherigen Landtagswahlen in diesem Jahr waren alle eine Enttäuschung. Da hat die FDP Regierungsbeteiligung verloren. Auch aus Bundesperspektive ist es jetzt echt wichtig, dass das Ergebnis in Niedersachsen ein bisschen besser wird. Und da hängen sich jetzt gerade alle auch auf Bundesebene ganz schön rein und nutzen diese Debatte total dafür.
Und diese Debatte ist ja auch durchaus scharf im Ton. Heute Morgen war Friedrich Merz im Interview im Deutschlandfunk. Der hat zum Beispiel von einer ideologischen Entscheidung gesprochen, die Robert Habeck da treffen würde. Welcher Ton wird denn da eigentlich gerade gesetzt in dieser Debatte? Also ist es dieses Ding, dass man sagt, naja, also wenn es im Winter kalt wird, dann ist auf jeden Fall Robert Habeck schuld. Wem dient das?
Naja, im Winter kalt wird es ja nur, wenn wir kein Gas mehr haben. Im Moment reden wir über Strom. Ein bisschen eine andere Diskussion. Wobei natürlich Robert Habeck auch schon in der Diskussion um die Gasumlage zuletzt richtig unter Druck geraten ist. Auch ja aus der eigenen Koalition, aus der SPD und aus der FDP. Ich glaube, die Frage des Strommarktes, da ist natürlich der Preis gerade ein Aspekt, den ja auch die CDU und CSU, aber auch die FDP ganz massiv nach vorne stellen, dass da die Atomkraft einen Beitrag leisten könnte, damit die Preise niedriger sind. Wenn man sich das Strommarktdesign und auch die Strompreisbildung anguckt, halte ich das eher für ein Scheinargument. Es gegeben auch Berechnungen des BMWK und auch des Öko-Instituts, dass da die Auswirkungen am Ende gar nicht so groß wären, der AKW, wenn die am Netz blieben. Gut, müsste man gucken. Worauf ich hinaus will, ist, dass der Druck da im Moment tatsächlich sehr, sehr groß ist und die Union als Oppositionspartei, glaube ich, schon versucht, hier Robert Habeck so ein bisschen als den Buhmann dastehen zu lassen. Stefan Detjen, mein Kollege und Chef hier im Hauptstadtstudio, der hat heute Morgen bei uns in der großen Konferenz darauf verwiesen, dass Friedrich Merz hier eine argumentative Linie aufbaut gegen Robert Habeck als Person, den möglicherweise nächsten Kanzlerkandidaten der Grünen, also seinen potenziell nächsten großen Kontrahenten. Fand ich einen interessanten Aspekt und ja, ich bin gespannt, wie die Positionierung der CDU, CSU da weitergeht.
Ann-Kathrin, dann lass uns doch am Ende vielleicht noch eine Bewertung da. Also wie siehst du das, wie bewertest du das, diese Entscheidung von Habeck, zwei AKWs laufen als sogenannte Einsatzreserve dann erstmal weiter?
Beziehungsweise sie werden wieder angefahren im Fall der Fälle, wenn man sie nutzt.
Genau.
Ich finde es nachvollziehbar, um den Parteifrieden zu sichern. Praktischerweise finde ich das ehrlicherweise nur bedingt nachvollziehbar. Die Übertragungsnetzbetreiber, die haben sich ja schon klar dafür ausgesprochen, eine Streckung zu machen. Die betrachten die AKW als einen Baustein. Und gerade diese große Lücke beim Redispatch, die zeigt, finde ich, dass wir da möglicherweise auf ein sehr großes Problem hin zulaufen, also was die Netzstabilität angeht. Habeck argumentiert immer damit, dass Atomkraft eine Hochrisikotechnologie sei, ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Diese periodischen Sicherheitsüberprüfungen sind bei den Meilern 3 Jahre überfällig. Diese normalen kleinen Revisionen, die finden nicht immer alles, was kaputt ist. Deshalb macht man ja die großen Überprüfungen. Die haben also einen Sinn. Nur wenn im Worst-Case-Szenario diese Sicherheitseinschränkungen okay sind, also dass die Meiler gegebenenfalls nicht top sicher sind, also beim Ersatzeinsatz, wenn wir sie dann wieder hochfahren, dann ist es okay. Warum ist es dann nicht generell für ein paar Monate okay? Das finde ich ein bisschen unglaubwürdig. Und dazu kommt, das finde ich ist ein ganz entscheidender Punkt, Habeck gibt zu, dass er darauf setzt, dass Frankreich seine Meiler wieder ans Netz bringt. Voraussichtlich nur dann kommen wir ohne die Streckung unserer eigenen Kraftwerke aus. Viele der französischen Meiler sind aber gerade vom Netz, weil es Sicherheitsbedenken gibt. Jetzt darauf zu hoffen, dass die wieder fit werden, sodass die Sicherheitsprobleme dann möglicherweise woanders auftreten, nicht bei uns. Das erscheint mir ehrlicherweise ein bisschen wie Gott. Deshalb kann ich diese Abwehrhaltung, die er da einnimmt, nicht so ganz gut nachvollziehen.
Ann-Kathrin, dann danke fürs Erklären, auch für lange Antworten auf lange Fragen, aber fair enough, ne?
Ist halt ein komplexes Thema.
Genau, danke dir.
Gerne.
Chile, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Von Berlin aus ein Land, das rund 12.500 Kilometer weit entfernt ist. Also nicht zwangsläufig ein Land, über das wir in Deutschland konstant berichten. Nur das, was am Wochenende passiert ist, das ist bemerkenswert. Und es klingt auch erstmal widersprüchlich. Die Chileninnen und Chilenen konnten abstimmen über eine neue Verfassung, die Verfassung, die unter der Militärdiktatur von Pinochet entstanden ist, abgelöst hätte. Aber 62% haben sich dagegen ausgesprochen, 38% dafür, bei einer Wahlbeteiligung von 85%. Das ist also schon ordentlich. Rente, Gesundheit, Bildung, das ist alles weitgehend privatwirtschaftlich organisiert. So war das möglich unter dieser aktuellen Verfassung. Und auch das Wasser, und das gibt es so in keinem anderen Land, das ist eben privatisiert. Also alles Gründe, wo man denken könnte, könnte man mal ran. Eigentlich hatte sich ja eine große Mehrheit erst vor 2 Jahren, also 2020, dafür ausgesprochen, dass es eine neue Verfassung geben soll. Jetzt gab es diesen Entwurf und 2/3 lehnen das ab. Und um das übereinander zu kriegen, um das besser zu verstehen, habe ich mich mit Anne Herberg connected. Die ist Korrespondentin für Chile. Anne, das klingt ja jetzt aus unserer westlich geprägten Sicht erstmal ganz gut. Also wenn es die Option gibt auf ein Recht auf Gesundheit, auf Bildung, auf mehr Umweltschutz, eine bessere Rente, eine Frauenquote von 50% für öffentliche Ämter, mehr Selbstbestimmung für Indigene. Warum konnten sich 2/3 der Chilenen und Chileninnen trotzdem nicht mit diesem Entwurf identifizieren?
Ja, das hat bestimmt unterschiedliche Gründe. Die Fehleranalysen laufen natürlich auch in Chile auf Hochtouren. Ich denke, es gibt mal 3 große Linien, die man so erkennen kann. Auf der einen Seite gab es tatsächlich das Problem, dass diese Verfassung 388 Artikel hat. Das ist wirklich so viel wie keine andere Verfassung, glaube ich, die es auf der Welt gibt. Das heißt, es ist ein Riesenwerk, sehr komplex, in dem unheimlich viele Dinge festgeschrieben sind. Die Frage ist, haben das wirklich alle gelesen? Und die Frage ist, fanden wirklich alle, dass das da alles reingehört in eine Verfassung, also in ein Grundgesetz? Das Deutsche ist ja so ein kleines Heftchen. Mhm. Das Chilenische ist also wirklich sehr, sehr lang. Die zweite Sache war, es gab eine doch durchaus sehr massive und manipulative Fake-News-Kampagne, das muss man schon sagen, die auch Ängste geschürt hat, ganz speziell. Und die ist natürlich auch auf einen fruchtbaren Boden gefallen, gerade bei Leuten, die jetzt vielleicht nicht so politisch interessiert sind, die jetzt eher vielleicht auch diese ganzen 388 Artikel nicht selbst gelesen haben, etc. Und es gab ja eine Wahlpflicht, das heißt, es waren erstmals eben auch Leute an die Urne gegangen, die das sonst eigentlich gar nicht machen. Also das mal so grob als Außenrahmen. Aber das allein reicht natürlich nicht für diesen massiven Unterschied und diesen massiven Vorsprung der Nein-Stimmen. Und das hat natürlich eben auch inhaltliche Gründe. Und das liegt vor allem auch daran, dass viele Chilenen sagen, wir haben uns mit dieser ganzen verfassungsgebenden Versammlung nicht identifiziert. Die war uns zu links, die war uns zu progressistisch, die hat da eine utopische Wunschliste geschrieben, die im Grunde den Querschnitt oder das politische Kräfteverhältnis der chilenischen Gesellschaft, die ja doch eher konservativ geprägt ist, gar nicht repräsentiert hat. Und da sind natürlich dann Themen aufgekommen, ja, die für große Polemik gesorgt haben. Ich nenne mal 2. Also das Recht auf freiwilligen Schwangerschaftsabbruch in einem Land, wo Schwangerschaftsabbrüche bis 2017 in jedem Fall verboten waren. Und dann das Thema Plurinationalität, also sich als Vielvölkerstaat identifizieren mit Autonomierechten für indigene Völker in einem Land, in dessen Süden ein sehr erbitterter und gewaltsamer Konflikt mit einer radikalen Minderheit einer indigenen Gruppe tobt. Also das waren so zwei Punkte, da gingen, glaube ich, bei vielen die Alarmlampen an.
Also jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es gibt natürlich immer mehrere Gründe für solche Entscheidungen, jetzt nicht den einen einzigen, aber vielleicht können wir uns doch noch mal ein, zwei, vielleicht auch drei Sachen ein bisschen genauer angucken. Du hast ja gerade schon gesagt, es sind sehr, sehr viele Artikel, 388, die da aufgelistet wurden. Und du hast ja zum Beispiel gerade auch schon einen Streitpunkt oder einen großen Kritikpunkt genannt, also das Recht auf Abtreibung. Was stand denn da noch in der Kritik oder was war noch ein Punkt, wo eben doch viele Leute gesagt haben, aber das ist eigentlich gar nicht so ganz genau das, was wir wollen oder was wir uns vorgestellt haben?
Also ich denke, diese zwei Punkte, die ich gerade genannt habe, waren wohl mit die umstrittensten. Es gab dann aber noch andere Sachen, zum Beispiel das Recht auf würdiges Wohnen. Das klingt erstmal gut, es ist aber sehr, sehr vage formuliert gewesen und bot dadurch eben auch Raum zu Spekulationen und auch zu Theorien, dass das dazu führen könnte, dass eventuell Häuser oder Wohnungen enteignet werden. Also Leute hatten auch Angst um ihr Privateigentum. Es gab dann andere Rechte, zum Beispiel auf Freizeit, gesunde Ernährung, wo sich viele gefragt haben, also mindestens 100 Rechte sind in dieser Verfassung garantiert. Das gibt es in keiner anderen Verfassung. Dann Leute gesagt haben, müssen wir uns das alles festschreiben lassen? Oder gehört das überhaupt in ein Grundgesetz rein? Oder sind das nicht Dinge, die wir im Grunde im Parlament lösen müssen und mit in einer gesellschaftlichen Diskussion? Also es kam da eben auch das Problem auf, dass man das Gefühl hatte, es wird jetzt so durchgeregelt und da werden jetzt so viele Wünsche und Utopien reingeschrieben. Das lähmt eventuell auch unsere Wirtschaft. Und das ist eben ein ganz großes Thema aktuell auch in Chile, weil das Land nach der Pandemie und nach diesen ganzen 3 Jahren Sozialprotesten unter einer hohen Inflation leidet. Das trifft die Leute ganz stark im Alltag. Man hat Angst, dass die Wirtschaft weiter sich lähmt. Diese Unsicherheit, die es eben auch gibt, wie geht es jetzt weiter? Dazu sind die Kriminalitätsraten angestiegen. Also da kommen auch Dinge rein, die die Menschen in ihrem Alltag erleben, die vielleicht gar nichts mit der Verfassung zu tun haben, aber da eben auch ein negatives Bild drauf geworfen haben.
Du hast ja eben auch schon mal erklärt, dass es eben auch inhaltliche Gründe gab. Und das bringt mich zu der Frage, ob du uns noch mal ein bisschen zeigen oder erzählen kannst, wie dieser Entwurf eigentlich für diese neue Verfassung entstanden ist. Also wer genau hat daran mitgearbeitet und wer fühlt sich im Prinzip in dieser Version gar nicht wirklich repräsentiert?
Ja, also dieser Weg, wie es zu dieser Verfassung kam, der spielt da, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Rolle. Die Verfassung ist ja so ein bisschen geboren worden aus den massiven Sozialprotesten, die es vor 3 Jahren in Chile gab. Damals sind wirklich Hunderttausende auf die Straße gegangen und haben gegen die soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit im Grunde in diesem Land protestiert und haben Änderungen gefordert. Und der Vorschlag, einen verfassungsgebenden Prozess einzuleiten, war damals eine Art, auch diesen Unmut von der Straße in irgendeiner Weise an den Urnen zu kanalisieren. Und das klappte eigentlich auch ganz gut. Also es haben dann vor 2 Jahren wirklich fast 80% der Wähler dafür gestimmt, dass es eine neue Verfassung in Chile geben soll. Es wurde dann eine weitere Wahl ins Leben gerufen, wo demokratisch die Mitglieder dieses Konvents gewählt worden sind, die diese Verfassung dann im letzten Jahr ausgearbeitet hat. Dabei sind auch noch getragen von dieser ganzen Euphorie von den Sozialprotesten sehr viel mehr Menschen oder Vertreter gewählt worden, die jetzt, sage ich mal, dem linken progressiven Lager zugeordnet werden können, aber auch dem Lager von sozialen Bewegungen oder eher Aktivisten als Berufspolitiker. Also es waren sehr wenige Politiker in diesem Konvent und es waren auch die konservativen Kräfte in Chile in der Minderheit, also sie hatten kaum eine Sperrminorität. Das heißt, das war so ein bisschen der Kontext, wie diese verfassungsgebende Versammlung entstanden ist.
Der Kritikpunkt ist ja, und auch das hast du ganz am Anfang schon erklärt, dass das, was da jetzt vorgelegt wurde, dass das, ich nenne es jetzt mal ganz allgemein, zu links sei. Und du hast davor auch von dieser Desinformationskampagne gesprochen, unter der eben auch diese Abstimmung stattgefunden hat. Und das ist ja auch ein Weg gewesen, das eventuell als zu linke Verfassung zu branden. Spielt das da tatsächlich eine Rolle? Kann man das tatsächlich so auseinanderdröseln?
Also ich denke, da müssen noch mal ein paar Studien gemacht werden. Aber ich erlebe das ja nicht nur in Chile, sondern auch in anderen lateinamerikanischen Ländern. Ich befinde mich jetzt hier in Brasilien, auch hier befinde ich mich mitten im Wahlkampf. Und auch in Deutschland ist das ja kein neues Thema. Also Fake News, manipulative Information, Missinformation, das ist ja mittlerweile eine Taktik und das spielt ja in allen Informationskampagnen eine ganz große Rolle. Es gibt da tatsächlich auch Studien jetzt schon zu Chile, dass man eben sagt, im Grunde wurde da auch groß mitfinanziert von unternehmernahen Thinktanks, von Medienmogulen, auch von Chiles superreichen Familie. Man darf sich ja nicht blenden lassen. Also diese neue Verfassung mit all ihren Fehlern ist ja eine Antwort gewesen auf die aktuelle Verfassung, die noch gilt. Und diese Verfassung stammt aus den Diktaturzeiten. Also die stammt aus der Militärdiktatur von Augusto Pinochet. Sie schrieb damals im Grunde auch, oder sie zementierte ein Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell, das viele Chilenen eben für die soziale Ungleichheit in Chile verantwortlich machen, weil es eben die Rolle des Staates und die Verantwortung des Staates gegenüber den Bürgern auf ein Minimum reduziert. Und die Idee dieser neuen Verfassung war, wir wollen einen Sozialstaat haben, endlich in Chile, der eben nicht nur einige wenige privilegiert, sondern eben das Groß oder die Mehrheit der Gesellschaft. Das steht dahinter. Und das ist, glaube ich, auch gar nicht der Kritikpunkt. Ich glaube, das ist Common Sense. Das wollen viele Chilenen, auch die, die jetzt mit Nein gestimmt haben. Also die Kritik richtete sich an diese Verfassung und nicht grundsätzlich eben an diese Idee. Also ich glaube, das muss man schon sehen. Aber auf der anderen Seite, um jetzt zurückzukommen zu dieser Fake-News-Kampagne, dürfen wir auch nicht vergessen, dass gerade diese Privilegien, also es geht ja auch um Privilegien und es geht gerade darum, wer hat in bisher das Sagen gehabt, politisch und wirtschaftlich. Und das waren bestimmt nicht die Leute, die in diesem Verfassungskonvent drin saßen. Das heißt, das hat natürlich auch für einen großen Gegenwind gesorgt und der Gegenwind, der hatte hinter sich natürlich auch eine große Finanzstärke, das darf man nicht vergessen.
Ich habe mich noch gefragt, Anne, ob vielleicht auch zu viel Progressivität die Menschen überfordert, also wenn diese Gesellschaft doch eher konservativ geprägt ist.
Auf jeden Fall, also das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und gerade wenn natürlich die Menschen mit Alltagsproblemen zu kämpfen haben, mit einer Wirtschaftskrise, mit Inflation, mit steigender Kriminalität, also wenn der Kontext auch nicht stimmt, wenn man auch eine Unzufriedenheit hat mit der aktuellen Regierung, also die Regierung des linken Präsidenten Boric ist ja vor einem Jahr gewählt worden, so das war der linke junge Hoffnungsträger, der auf dieser Welle des Reformprozesses gesurft ist und mittlerweile sind seine Umfragewerte extrem eingebrochen. Das heißt, dieser ganze Kontext spiegelt uns schon wieder, dass es eine Unzufriedenheit gibt in der chilenischen Gesellschaft. Und das hat sich natürlich bei diesem Referendum jetzt auch gezeigt. Mhm. Und dass man wirklich halt gesagt hat, nee, also da sind Ideen drin, mit denen können wir uns nicht identifizieren. Die spalten unsere Gesellschaft mehr, als sie einen. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck einer Verfassung, dass sie die Gesellschaft hinter sich vereint.
Was bedeutet denn jetzt eigentlich dieses Ergebnis, also diese Ablehnung der neuen Verfassung für diesen linken neuen Hoffnungsträger, also für den Präsidenten Boric?
Es ging ja schon im Vorfeld, lief es ja nicht richtig gut für seine Regierung. Und das war natürlich jetzt echt eine krachende Niederlage, auch für ihn. Das muss man einfach so interpretieren. Denn er hatte ja sich im Grunde immer für diese neue Verfassung ausgesprochen, hat das in den letzten Monaten dann so versucht, sich so ein bisschen davon zu distanzieren, gesagt, es geht um die Zukunft Chiles, nicht um mich. Aber das fällt natürlich vielen in Chile sehr, sehr schwer, das eine vom anderen zu trennen, weil er natürlich ebenfalls wie diese Verfassung so ein bisschen seine Geburtsstunde auch diese Sozialproteste waren. Er ist jetzt sehr staatsmännisch aufgetreten, hat gesagt, also mit voller Demut hat auch seine Regierung dieses Ergebnis gehört, angenommen. Er hat für gestern zu einer großen Versammlung im Präsidentenpalast alle Kräfte eingeladen, hat gesagt, wir wollen eben einen neuen verfassungsgebenden Prozess in die Wege leiten, um einen Text zu schreiben, der alle Chilenen repräsentiert. Also er versucht da jetzt eben im Dialog mit den anderen politischen Kräften zu gucken, wie es weitergeht. Und es wird erwartet, dass es auch eine Kabinettsumbildung gibt, in dem gerade Posten, die besonders in der Kritik stehen, beispielsweise das Innenministerium oder auch sein Kabinettschef, ausgewechselt werden. Also es wird erwartet, dass sich seine Regierung mehr in Richtung Mitte bewegt und versucht, da Brücken zu bauen. Das muss er auch, denn er hat keine eigene Mehrheit im Kongress.
Und das war der Podcast für heute. Hoffentlich mit zwei interessanten Themen, zwei Themen, die einen Mehrwert geliefert haben für Sie. Falls Ihnen was gefehlt hat, Sie andere Vorschläge haben, auch für uns, was wir uns mal angucken sollten, gerne eine Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Sonja Meschkat, wir hören uns bald wieder. Tschüss!